So, je nach Bibelübersetzung sind wir stehen geblieben im Psalm 9 oder Psalm 10, weil nämlich Psalm 9 und 10 in der Septuaginta und auch der Vulgata, also der griechischen und der lateinischen Übersetzung, ein Psalm sind. Und dann haben die hinten dran noch einen anderen Psalm gepackt, damit es auch wieder 150 Psalmen sind. Wir haben aufgehört in Psalm 10, also entsprechend für diejenigen, die Luther-Übersetzung, beziehungsweise halt die Übersetzung haben, die den hebräischen Text folgen. Wir haben aufgehört in Psalm 10, Vers 11, dass die Leute selber sagen, Gott hat es vergessen, er sieht es nicht und überhaupt und so weiter. Diese Einstellung, die wir Menschen oft haben, dass Gott das gar nicht sieht, was dann zu Erfindungen wie den Maultaschen geführt hat. Dass wir zum einen denken, Gott kann ja eigentlich alles wissen und sieht auch alles und hat mitunter alles vorherbestimmt, aber irgendwie sieht das doch nicht. Jetzt sind wir in Vers 12. Jetzt kippt die Stimmung, weil die Stimmung war jetzt in Psalm 10 ja erstmals, ging wieder ins Negative rein und alles, es wird nichts Ordentliches. Und jetzt kommt dieser Aufruf, steh auf, Herr. Gott erhebe deine Hand. Vergiss die Elenden nicht. Auf die ersten drei Worte gehe ich gleich ein. Erst einmal, erhebe deine Hand. Das ist eine Erinnerung zum einen an den Auszug aus Ägypten, weil es da heißt, dass Gott mit ausgestrecktem Arm, mit ausgestreckter Hand die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Und ganz kurz zur Erinnerung, ich habe ja vor ein paar Wochen auch eine Predigt gehalten, wo es auch um die Hand Gottes ging. Die Hand Gottes, die für die Gerechten, also für die Gläubigen, zum Segen gilt und für die Feinde zum Unheil, zum Gericht. Und darum, Gott, erhebe deine Hand und vergiss die Elenden nicht. Das ist dieses Vergessen bedeutet in der Bibel gar nicht unbedingt, dass man sich gar nicht mehr an die Leute erinnert, sondern dass man dann entsprechend, dass man nicht so handelt, wie es sich für die Leute gehört. Also Gedenken bedeutet, ich weiß, was bei dem los ist und ich handle entsprechend zu seinem Guten. Und vergessen bedeutet, ich könnte eigentlich schon wissen, was bei dir los ist, aber ich handle nicht zu deinem Guten. Und jetzt nochmal das Steh auf, Herr. Das ist auch eine Erinnerung an Mose, aber ein bisschen später, nämlich als jetzt die 2 Jahre am Sinai gewesen sind und dann aufgebrochen sind. Da heißt es ganz am Ende, dass Mose dann gerufen hat, steh auf, Herr, lass deine Feinde zerschmettert werden. Und ich finde das so nett. Also, wenn man sich daran erinnert, dann kann man sich noch ein bisschen an das Kapitel erinnern. Die Israeliten sind ja in verschiedenen Lagern gewesen. Also, die haben in 4 Lagern zu jeweils 3 Stämmen um die Stiftshütte gelagert. Und der Stamm Levi und die Priester waren direkt um die Stiftshütte herum. Und als dann die Israeliten aufgebrochen sind, ist zuerst aufgebrochen der Stamm Juda. Warum? Weil das Gottesvolk spricht auch von dem, wie man Gott zu den Menschen bringt. Oder tatsächlich kann man es auch nehmen, habe ich damals dann auch gehabt, als Bild dafür, wie man Gottesdienst feiern darf und soll. Nämlich zuerst bricht das Lager von Juda auf. Und Juda heißt übersetzt Lobpreis. Das heißt, das allererste, was wir machen sollen, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dass wir Gott loben. Loben bedeutet, ich lobe Gott für das, was er ist. Danken bedeutet, ich danke Gott für das, was er tut. Das Schöne ist bei Gott, er ist das, was er tut und er tut das, was er ist. Also von dem her, wenn man das mal durcheinander bringt, dann ist das nicht so schlimm. Dann kommt das Lager von Ruben. Reuven heißt übersetzt, seht den Sohn. Weil das eben, nachdem Gott gelobt wird, wird dann den Menschen klar gemacht, und jetzt guckt auf den Sohn Gottes. Jetzt guckt auf den, der das alles für euch gemacht hat. Guckt auf den einen, auf den es ankommt, weil es heißt ja zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und darum ist es das Allerwichtigste, dass wir auf den Sohn blicken. Und nachdem Juda und Ruben gekommen sind, dann kommt die Stiftshütte. Die Stiftshütte selber als Bild für Jesus. Also es wurde erstmal sozusagen im Lobpreis der Sohn angekündigt, dann ruft man noch, seht auf den Sohn, und dann kommt die Stiftshütte als Bild für Jesus selber. Dass man sich nochmal anguckt, was ist alles in der Stiftshütte los, wie weist das alles auf Jesus hin, und vor allem eben ganz wichtig, das Opfer und Gottes Gegenwart in der Stiftshütte, im Tempel. Dass Gott einzieht, weil Jesus ja gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dann kommt das Lager von Ephraim. Ephraim heißt übersetzt Doppelfrucht. Das ist ja, weil Josef seinen Sohn so genannt hat, weil er gesagt hat, ich habe jetzt doppelte Frucht dafür, was mir alles an Schmach passiert ist, aber jetzt habe ich doppelte Erstattung bekommen. So wie es auch Hiob erlebt hat. Doppelfrucht ist aber auch, wenn wir jetzt auf den Gottesdienst gehen, die doppelte Frucht, die Frucht der Erde und die Frucht des Weinstocks. Also, Frucht der Erde ist das Brot und auch das Öl, das mit fürs Brotbacken verwendet wird, also aus den Oliven, kommt, weil es auch aus der Erde kommt. Und dann die Frucht des Weinstocks ist eben der Wein. Dass man dann zusammenkommt zu Brot und Wein, bei den Opfern im Tempel ja auch immer der Fall war, um zu sagen, da gedenken wir jetzt der doppelten Frucht, die Jesus sich hingegeben hat für uns. Und schließlich kommt das Lager vom Dan. Dan bedeutet Richter. Warum? Weil Gott der Richter ist. Und wir als Gemeinde dürfen uns bewusst machen, zum einen, das Gericht, das ich verdient hätte, das hat Jesus bekommen. Zwar auch schon alles mit dem Lobpreis und seht den Sohn, dann die Stiftshütte und dann die Doppelfrucht. Jesus hat das Gericht getragen, was ich verdient hätte. Aber das andere, was noch dazu kommt, ist, Gott ist auch der Richter. Daniel heißt ja, Gott schafft mir Recht oder Gott ist mein Richter. Gott schafft mir Recht, nämlich in dem Sinne, dass er mir das gibt, was Jesus eigentlich zusteht. Das ist ja der Punkt, an dem viele Christen nicht weitergehen wollen, weil sie einfach nur sagen, nein, 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 die Gnade ist einfach bloß, dass ich nicht das kriege, was ich verdiene. Und dann sagt Gott aber gerne, ja, aber du bekommst all das, was Jesus verdient. Und das nimmst du jetzt gefälligst mal an. Aber da stehen wir uns oft noch immer im Weg, dass wir dann viel zu demütig sind, aber falsche Demut. So, das mit dem Steh auf, Herr. Weil Gott aufbrechen soll, um uns zu zeigen, so ist er uns beigestanden. So hat er uns versorgt und so bringt er sich selber zu uns. Jetzt Vers 13, warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen sprechen? Du fragst doch nicht danach. Das ist wieder das, was wir in Vers 11 in gewisser Weise hatten. Bloß jetzt hier eben, es ist dieser Aufruf, mach dich doch auf, Herr. Jetzt steh endlich auf, mach etwas, hör auf deinen Thron zu sitzen. Und dann eben, warum soll der Gottlose Gott lästern? Dass Gott sagen sollte eben, ach, ich kümmere mich nicht darum. Weil es ja oft so aussieht im Leben. Und in diesen Anfechtungen kommt der Teufel bei uns selber auch noch an und sagt, guck mal, Gott kümmert sich nicht drum. Dem bist du völlig egal. Da bist du im Glauben losgezogen und voll gegen die Wand gelaufen. Dass der Teufel vielleicht bei der Wand seine Zipfinger im Spiel hatte oder was auch immer, ist dann was anderes. Und dann will er uns weismachen, Gott hat deiner vergessen. Er fragt nicht nach dir. Und dann heißt es dann eben in Vers 14, du siehst es aber doch, denn du schaust das Elend und den Jammer. Es steht in deinen Händen. Also, Gott sieht das alles. Und das Schöne ist dieses, es steht in deinen Händen. Das kann man tatsächlich so sehen, wenn du Gottes Hände anguckst. Und zwar Gott, der Mensch geworden ist für mich. Was ist in seinen Händen? Also Hand bedeutet in dem Fall nicht nur die Handinnenfläche, das wäre das Wort Kaf, hier ist das Wort Yad. Und Yad kann auch der ganze Arm sein, das heißt also, wir können ruhig eben die Stelle hier nehmen, im Handgelenk, an der Jesus durchbohrt wurde. Das Elend der Armen und der Jammer, der steht in Gottes Händen. Gott weiß um den Jammer, den wir haben, warum? Weil er selber diesen Jammer ertragen hat und das Elend, als er am Kreuz hing. Das konnte David natürlich damals noch nicht ganz so krass sagen, aber heute können wir das mit voller Gewissheit sagen. Und natürlich Prophetie ist ganz oft, man kann eine Sache schon so sagen, als wäre sie passiert, aber wir können eben im Rückblick dann wirklich sagen, ja, und es ist so. Und dann die zweite Hälfte des Verses, die Armen befehlen es dir, du bist der weisen Helfer. Also der zweite Teil des zweiten Teils geht ja noch. Du bist der weisen Helfer, ja, das ist in Ordnung. Dass Gott sich derer annimmt, die halt sonst kein Recht haben. Aber dann, die Armen befehlen es dir. Ja, wer bin ich denn, dass ich Gott befehlen könnte? Das ist auch nochmal mit dem, steh auf und erhebe deine Hand. In der Predigt, die ich dazu Hand Gottes gehabt hatte, wir haben das ja diesen Vers aus Jesaja 45 gehabt. Den habe ich dann extra aus ganz alte Luther-Übersetzung halt genommen. 1912 war es, glaube ich. Wo es dann heißt, befehlt mir das Werk meiner Hände, ist die wörtliche Übersetzung. Was aber viele an Übersetzungen heute nicht mehr so übersetzen, weil es einfach uns gegen den Strich geht. Ich kann Gott doch nicht einfach befehlen. Doch. Gott befiehlt mir, dass ich es befehlen soll. Das heißt, wenn ich Gott nicht befehle, dass er Recht schafft, dass er das macht, dann bin ich ungehorsam. Und deswegen jetzt, die Armen befehlen es dir. Und das sind die Armen, diejenigen, die keine Mittel haben. Diejenigen, zu denen Gott sich aber stellt. Die befehlen Gott, dass er Recht schafft. Find ich genial. Dass tatsächlich diejenigen, die überhaupt keine Rechte in der Gesellschaft haben, die auch keine Möglichkeit hatten, sich einen Anwalt oder so zu verschaffen, bei denen Gott aber sagt, ich bin euer Anwalt, dass diejenigen es ihm befehlen dürfen. Als wäre Gott unser Diener. Und das ist er. Denn Jesus hat gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern damit er diene und gebe sein Leben als ein Lösegeld für viele oder als eine Erlösung für viele. Das eine wäre Matthäus, das andere Markus. Gott ist Diener geworden für uns. Und gerade im Markus-Evangelium ist das eines der Themen, das sich durchzieht. Gott, unser Diener. Wo der Allerhöchste sagt, also wie es im Weihnachtslied heißt, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Also derjenige, der die Himmel geschaffen hat, steht dort und wartet, dass dann ein blinder Bettler zu ihm kommt und den fragt er, was befiehlst du mir? Also was soll ich für dich tun? Genau das. Der Arme darf es Gott befehlen. Und an dem Punkt darf ich immer wieder gern sagen, ohne Gott bin ich der Arme. Ich bin zwar in Gott reich und alles Mögliche, aber ohne das bin ich der Arme. Und dann darf ich Gott befehlen. Jetzt kommt ein richtig krasser Vers. Zerbrich den Arm der Gottlosen und Bösen und suche seine Bosheit heim, dass man nichts mehr davon finde. Gott soll gewalttätig werden. Also das Wort für arm kann man auch mit Macht übersetzen. Das heißt also, dass Gott einfach die Macht der Leute zerbrechen soll. Aber in anderen Punkten ist tatsächlich das, was ich selber eigentlich gerne mit den Leuten machen würde, das überlasse ich jetzt Gott. Und dann tatsächlich zu sagen, du bist derjenige, der die Rache ausübt. Dein ist die Rache, du wirst vergelten. Mach das. Zerbrich ihnen den Arm. Warum? Damit sie nichts Böses mehr tun können. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott die Leute verschanden sollte, sondern eben tatsächlich, dass die Leute keine Macht mehr haben, Böses anzurichten. Und deswegen auch suche die Bosheit heim, dass man nichts mehr davon finde. Und das kann man zum einen eben sagen, Gott kommt zum Gericht über die Bösen, und macht sie platt. Oder die Alternative ist, Gott ist ans Kreuz gekommen und hat die Bosheit so heimgesucht, dass er selber die Bosheit getragen hat. Und das Coole ist, in Hebräer Kapitel 9, ich meine es ist Vers 27, steht, dass Jesus durch sein Opfer die Sünde abgeschafft hat. Gott hat sich um meine Bosheit so gekümmert, dass man sie nicht mehr findet. Und selbst wenn ich noch Tag aus, Tag ein immer wieder mich darin finde, dass ich sündige, vor Gott wird diese Bosheit nicht mehr gefunden. Warum? Weil sie in Jesus am Kreuz gehangen hat und abgeschafft wurde. Der Herr ist König immer und ewig. Die Heiden sollen aus seinem Lande verschwinden. Das ist natürlich jetzt erstmal für Israel, dass Israel sagen kann, es sollen keine fremden Völker hier wohnen, die den Gott Israels nicht verehren. Und dann ist aber auch, also wir sind zwar eigentlich Heiden von Geburt, aber dadurch, dass wir von Neuem geboren sind, sind wir als Heiden gewissermaßen auch verschwunden. Wir sind nicht mehr Heiden, wir sind nicht mehr Juden, sondern wir sind eins in Christus. Also von der Geburt her, von der Ethnie her und allem, sind wir noch Juden und Heiden. Juden und Griechen, wie es dann Paulus an einer anderen Stelle sagt. Aber ansonsten sind wir eins. Und dann sind wir Heiden nicht mehr dort zu finden. Warum? Weil wir eingepropft sind in den edlen Ölbaum Israel. Das Verlangen der Elenden hörst du, Herr. Du machst ihr Herz gewiss, dein Ohr merkt darauf, dass du Recht schaffst den Weisen und Armen, dass der Mensch nicht mehr trotz auf Erden. Das finde ich auch so schön. Also Gott hört das Verlangen der Elenden. Nicht einfach nur, dass ich auf meinem Recht pochen darf, sondern Gott sieht mein Verlangen. Das kommt auch in den Psalmen häufiger vor. Psalm 145 ist auch ganz schön. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Er hört ihr Schreien und hilft ihnen. Und dann sagt es Jesus selber: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Es geht Gott darum, dass ich meinen Willen bekomme. Allerdings muss der Wille seinem Willen entsprechen. Das ist dann schon wieder ein bisschen, also, aber dadurch, wenn ich in ihm bleibe und Psalm 37, Vers 4 habe, deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht, wenn ich an Gott dranbleibe, wenn sein Wort in mir bleibt und alles, dann verändert er mein Wollen. Und selbst wenn ich noch gewissermaßen dasselbe Anliegen habe wie vorher, ich habe es nicht mehr zu demselben Ziel. Also wenn ich sage, gib mir 1 Million Euro, dann ist das Geld nicht einfach nur dafür da, dass ich so für mich selber verbraten kann, sondern dann sagt Gott, ich gebe es dir gerne, damit du anderen damit zum Segen wirst. Für dich auch, aber anderen zum Segen. Und wenn du das Geld komplett weggibst für andere, dann gebe ich dir noch viel, viel mehr dazu. Weil ich sehe, dass du damit gut klarkommst. Und das ist dieses, Gott schafft Recht den Weisen und Armen. Und eben, dass der Mensch nicht mehr trotzt auf Erden, trotzen ist sich Gott widersetzen. Darum schafft Gott Recht den Armen. Und Recht bedeutet tatsächlich ein Leben in Gottes Frieden. Frieden ist im Hebräischen, dass es dem Menschen gut geht. An Leib, Seele und Geist. Das ist das Wohlstandsevangelium in biblischer Konzentration. Es soll den Menschen gut gehen. Gut gehen bedeutet vielleicht tatsächlich aber auch einfach nur, ich habe ein relativ kärgliches Einkommen, aber ich habe davon genug, dass es für mich reicht, für die Familie und ich auch noch anderen davon abgeben kann. Wohlstandsevangelium bedeutet nicht partout, dass alles Geld mir immer nur zufliegt, sondern dass ich genug habe, selbst im Mangel. Und jetzt kommt Psalm 11. Psalm 11 beginnt mit dem von David vorzusingen. Könnte ich jetzt auch wieder machen. Der Psalm ist ja recht kurz und ich habe die Psalmtöne einigermaßen im Kopf, aber das lasse ich jetzt trotzdem. Aber es ist einfach schön nochmal dieses, David lässt es vorsingen. Warum? Weil es beim Singen weitergeht. Also, was ich rede, geht nur bis zu einem bestimmten Punkt, aber wenn ich singe, kommt es viel weiter. Und auch, dass ich mich gar nicht so anstrengen muss. Deswegen wird in der Kirche ganz viel gesungen. Also in Württemberg nicht mehr ganz so viel, aber wenn man sich eine katholische Kirche anguckt oder auch lutherische Kirchen, da wird viel gesungen, damit der ganze Ton weitergeht. Und das kriegen die Leute in der letzten Reihe dann sogar besser mit, als wenn nur vorne geredet wird. Das heißt, wenn man die Predigt sänge, dann käme das hinten auch noch besser an, auch wenn es etwas anstrengender wäre. Jetzt sagt David, ich traue dem Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge, denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit man heimlich zu schießen auf die Frommen. Ja, sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Also, auf der einen Seite, ich traue auf den Herrn. Ganz wichtig. Und dieses Wort Vertrauen auf, das heißt tatsächlich so ein sich aufstützen. Ich verlasse mich komplett darauf. Wie man sich auf seinen Sessel zu Hause einfach fallen lassen kann und darauf vertraut, dass das Ding nicht zusammenbricht. So kann man sich richtig darauf verlassen. Und dann ist eben das zum Kontrast mit dem, dass die Leute zu ihm sagen, flieh wie ein Vogel auf die Berge. Das heißt also, flieg so schnell wie du kannst. Warum? Die Gottlosen spannen ihren Bogen. Der Bogen ist das, was am weitesten wegreichen kann. Also heute wäre das halt irgendwelche Langstreckenraketen, wenn wir unsere heutige Thematik dazu benutzen. Sie legen die Pfeile in die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Also, die Gottlosen wollen den Gottesfürchtigen zu Fall bringen und mit Pfeilen in der geistlichen Waffenrüstung kann man gewissermaßen das Gebet, das dann am Ende genannt wird, als die siebte Einheit nehmen, nämlich eben auch Pfeil und Bogen, dass man damit ganz weit schießt. Und Gebet ist dann in dem Fall zum Segen gedacht, dass man Leute auf der anderen Seite der Welt segnet und für die betet. Und die Pfeile in diesem Fall sind dann, wenn man bei diesem Bild bleibt, sind Fluchworte. Also heimlich verflucht jemand einen Gottesfürchtigen und versucht ihn damit zu treffen. Das Schöne ist übrigens, bei meiner Tante in Tansania ist das häufiger, dass sie das mitkriegen, wenn jemand Christ wird und dann halt seine alten Freunde sind erstmal seine Feinde geworden sind, dann gehen sie zum Laiboni, das ist der Zauberer, der soll den Christen verfluchen. Aber die Flüche prallen ab von den Christen und fallen auf die Leute zurück, die sie verflucht haben. Aber jetzt wollen sie eben heimlich damit schießen, sie wollen heimlich verfluchen. Sie reißen die Grundfesten um. Das heißt also wirklich, das, was eigentlich im Leben halten sollte, das wollen sie rausreißen. Und das funktioniert am besten auf die Weise, wie der Teufel es schon früher gemacht hat, sollte Gott gesagt haben. Dass sie mir das Wort Gottes nehmen wollen, und zwar ganz besonders das Wort vom Kreuz. Was ich auch immer wieder gern sage, all meine Probleme haben ihren Ursprung am Baum der Erkenntnis im Paradies. Und die Lösung für jedes meiner Probleme ist am Baum des Kreuzes im Garten, nicht im Garten, also auf dem Berg, Golgatha, jetzt habe ich es. Das ist die Grundfeste meines Glaubens. Und die will mir der Teufel immer umstoßen. Und dann eben zu sagen, was kann da der Gerechte ausrichten? Die Gottlosen sind doch viel stärker. Was will dieser eine popelige Gerechte ausrichten? In Anführungszeichen witzig ist jetzt hierbei, wenn man sich das mit Jesus anguckt, was kann da der Gerechte ausrichten? Oh, der hat viel ausrichten können. Sehr viel sogar. Ist gestorben für meine Sünden, auferstanden und hat damit dem Teufel alle Macht genommen. Also von daher, was kann denn der Gerechte ausrichten? Oh, sehr viel. Und dadurch befähigt er mich übrigens auch, dass ich das machen kann. Weil ich jetzt nämlich in ihm bin und er in mir und ich gerecht bin durch ihn, gehe ich einfach auf das gleiche Prinzip. Ich nehme mein Kreuz auf mich täglich und folge ihm nach. Und dadurch, dass ich das Kreuz auf mich nehme und sterbe, dadurch komme ich zu mehr Möglichkeiten. Dazu komme ich auf einmal zu Siegen, die ich sonst nie gedacht hätte. Und was hat Jesus dann gemacht? Er ist aufgefahren in den Himmel. Und dann heißt es eben weiter, Vers 4, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Des Herrn Thron ist im Himmel, seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Jesus ist dann auch nicht auf der Erde geblieben, sondern er ist in den Himmel aufgefahren. Und sitzt nur zur Rechten Gottes. Und dadurch, dass ich durch den Heiligen Geist auch in Jesus bin, bin auch ich im Himmel eingesetzt. Völlig wirres Konzept. Klingt total heretisch. Aber es stimmt eben doch. Es ist genau das, was Paulus uns sagt, als eines der Geheimnisse für die Gemeinde. Gott sitzt oben im Himmel, in seinem Tempel, und wir dürfen da mitsitzen, als Mitregenten. Denn im Orient war es so, man hat mitunter einen großen, langen, breiten Thron gehabt, und derjenige, der mitregieren durfte, der hat mit drauf gesessen. Und zwar sagt Gott ja eigentlich in Jesaja 45, ich bin der Herr, meine Ehre gebe ich niemandem anderen. Aber dann gibt er diese Ehre halt sich selber, eben seinem Sohn. Und dann gibt er sie uns in Jesus auch, dass wir diese Ehre haben. Natürlich nicht die Ehre, dass wir angebetet werden. Also ne, so weit kommt es nicht. Aber wir haben den Thron im Himmel. Wir dürfen von oben auf die Dinge herunterblicken und wir dürfen von diesem Thron aus mitregieren. Das ist eine gewaltige Zusage, ein gewaltiger Segen. Der Herr prüft die Gerechten, aber den Frevler hasst er und den, der Gewalttat liebt. Also, was macht Gott? Er prüft den Gerechten. Das Wort für prüfen kann auch versuchen bedeuten, aber es ist nicht das gleiche in dem Sinne, dass Gott prüft dadurch, dass wir versucht, dass wir sündigen, sondern er prüft, um zu sehen, dass wir bestehen. Und das, was der Teufel dazu nutzen möchte, dass ich sündige, das nutzt Jesus selber dafür, dass ich gerecht bleibe, dass ich bestehe und dass ich die Prüfung bestehe und gut dabei herausgehe. Und dann eben das Gegenteil, er hasst den Frevler und den, der Gewalt hat, liebt. Hassen bedeutet in dem Fall übrigens nicht, dass Gott diesen Leuten gegenübersteht. Und zwar, also, dass er Gott diese Leute nicht haben wollte. Das wäre jetzt in die Richtung von Calvinismus. Sondern hassen bedeutet in dem Fall tatsächlich aktives Hassen. Also, es gibt in der Bibel vom Lieben her, Gott liebt uns ohne Vorbedingungen. Aber es gibt dann auch Verse, wenn du das tun wirst, dann wird dich der Herr dein Gott lieben. Und damit ist gemeint, dass Gott handelt entsprechend. Dass Gott liebevoll handelt, wie ein Mann eben seiner Frau eigentlich nur dann gut liebevoll begegnen kann, wenn sie es auch zulässt. Und umgekehrt auch. Und hier ist das Gegenteil eben der Fall. Den Frevler hasst er und den, der Gewalt hat, liebt. Gott hasst nicht den Menschen per se. Aber weil sich der Frevler, also derjenige, der sich von Gott abwendet, so sehr damit identifiziert und derjenige, der Gewalttat liebt, identifiziert sich damit. Darum muss Gott sagen, okay, dann muss ich dich auch hassen, weil du dich damit eins machst, mit der Gewalttat, mit der Sünde. Und darum kann Gott dann nicht anders als zu hassen. Hat nichts mit dem Menschen an sich zu tun, sondern hat mit dessen Handeln zu tun. Geht halt glücklicherweise auch andersrum. Und dann ist immer wieder das Gute, es gibt die Buße. Und die Buße, in der können wir losziehen und in der können wir tatsächlich auch erlöst weiterleben und tatsächlich sagen, okay, das, was ich vorher gemacht habe, das gilt nicht mehr, sondern das Neue. Er wird regnen lassen über die Frevler, Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Einmal können wir sehen, David blickt selber zurück auf Sodom und Gomorra. Und dann können wir aber auch blicken auf das, was in der Offenbarung beschrieben wird, was da alles kommt. Also Feuer und Schwefel, das vom Himmel fällt, der feurige Hagel und alles Mögliche. Das wird nochmal ganz, ganz blöd werden. Aber das ist dann eben auch, dass Gott da den Hass, den er über die Sünde hat, ausschütten muss, über die Gottlosen, über diejenigen, die mit dem Sohn nichts zu tun haben wollten. Und das wird dann der Lohn. Und dann heißt es, denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Also Gott selber, und jetzt doch mal eben der Herr, der Bundesgott, der Gott, der mit den Menschen eine Beziehung will, der sagt, er ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Gottes Gerechtigkeit ist, entweder muss er mir geben, was ich verdiene, oder wenn ich mich auf Jesus berufe, dann muss er mir geben, was ich in Jesus verdiene. Das einzige Problem ist für mich dabei, ich kann nur das auf das wirklich einen Anspruch erheben in diesem Leben, wenn ich weiß, was ich eigentlich verdiene in Jesus. Und darum ist es wichtig, die Bibel zu kennen und die Verheißungen gerade für den Gerechten anzugucken. Da empfehle ich Sprüche 10 und Psalm 37, da steht besonders viel über den Gerechten drin. Und sonst, ich habe vor ein paar Monaten in Mühlacker Predigt gehalten, der Gerechte wird aus Glauben leben, mit Thema auf den Gerechten. Jetzt am Sonntag wird es geben, der Gerechte wird aus Glauben leben, da gibt es halt den Glauben. Und dann im November, glaube ich, kommt dann eine Predigt zu der Gerechte wird aus Glauben leben, wo es dann beides zusammen gemacht wird. Und dann, wenn es da heißt, die Frommen werden schauen sein Angesicht, das ist etwas, das Jesus selber wieder aufnimmt in den Seligpreisungen, als er sagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das reine Herz, das hat derjenige, dem Gott das Herz gereinigt hat. Und wie reinigt Gott das Herz? Durch das Blut Jesu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und Psalm 12 schaffen wir auch noch. Ein Psalm Davids vorzusingen, auf 8 Seiten. Herr, hilf, denn die Heiligen haben abgenommen. Und treu sind wenige unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen Trug und Lug. Sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Also erstmal dieses Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen. Das ist ja in unserer heutigen Zeit eigentlich etwas, was man gut sehen könnte mit Abnehmen körperlich. Aber was David natürlich meint, ist, es gibt immer wenige von den Heiligen. Immer weniger Leute sind Heilige, das heißt Leute, die abgesondert sind für Gott, die auch abgesondert für ihn leben. Und muss dann sagen, es gibt immer weniger. Darum, hilf, Herr. Treu sind wenige unter den Menschenkindern. Es gibt nur noch wenig Leute, die sich zu Gott halten. Nur noch wenig Leute, die sagen, ich will mit Gott leben. Und dann eben einer redet mit dem anderen Lug und Trug. Sie heucheln aus zwiespältigem Herzen. Da ist das Interessante. Lug und Trug reden. Das heißt nicht einfach bloß wissentlich und willentlich betrügen, sondern es spricht auch von dem, dass ich das rede, was Lüge ist in den Augen Gottes. Und was ist Lüge in den Augen Gottes? All das, was nicht mit seinem Wort übereinstimmt. Auch das, wo ich denke, das ist doch eigentlich wahr, bei dem muss ich sagen, wenn es nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, ach, das ist eine Lüge. Und dann ist, Beispiel gebe ich ja gerne, ist Nachrichten. Das kann alles faktisch komplett richtig sein. Ist auch selten der Fall, weil wir haben ja immer eine eigene Trübung, wie wir die Dinge sehen. Aber wenn es tatsächlich jetzt alles faktisch korrekt wäre, aber rausgelassen würde und Jesus sitzt trotzdem auf dem Thron, dann ist es am Ende eine Lüge. Warum? Weil es die Menschen nicht hinführt auf Jesus, sondern dahin führt, dass sie nur auf sich selber gucken. Was ist jetzt unsere Hilfe? Wir haben gar keine Hilfe. Doch, wir haben eine Hilfe, nämlich Jesus. Aber wenn das nicht gesagt wird, dann wird gelogen und dann betrügen wir uns selber, indem wir sagen, wir haben ja keine andere Rettung. Also, einer redet mit dem anderen Lug und Trug bedeutet tatsächlich sogar, wenn ich sage, die Situation ist so und so, aber ich lasse Jesus außen vor. Also wie wenn der Arzt zum Patienten sagt, sie haben Krebs, aber gibt ihm dann nicht noch dazu, aber das können wir auf die folgende Art und Weise behandeln. Dann hat der Arzt zwar die Wahrheit gesagt, aber nicht die ganze Wahrheit. Und dann, sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Heucheln ist, beim Griechischen natürlich jetzt erstmal, aber hier ist zwar Hebräisch, aber genau, beim Griechischen funktioniert es denn genauso. Heucheln bedeutet, dass man eine Maske trägt. Man gibt vor, etwas anderes zu sein. Und Jesus muss den frommen Menschen in seiner Zeit immer wieder sagen, ihr seid Heuchler. Warum seid ihr Heuchler? Weil ihr euch einen feuchten Kehrig darum schert, was mit Gottes Wort passiert. Dass Gottes Wort nicht in eurem Leben umgesetzt werden soll, sondern lieber die Dinge, die ihr selber gerne in eurem Leben hättet. Dass die Menschen euch gut nachlaufen. aber nicht, dass sie Gott nachlaufen und dass sie sehen, wie Gott ist, sondern dass der Mensch sich selber so darstellt, dass die anderen ihn gut ansehen. Das ist ein Heuchler. Ein Heuchler ist ein Schauspieler, der vorgibt, dass er alles Mögliche anders hat. Und sie reden aus zwiespältigem Herzen. Ein zwiespältiges Herz bedeutet, da ist zwar die Wahrheit drin, aber nicht nur die Wahrheit. Da ist noch immer was anderes drin. Da steckt noch viel, viel mehr Zeugs drin. Und dann muss ich am Ende sagen, oh ja, nee, das funktioniert doch nicht so, wie ich es gerne hätte. Zwiespältiges Herz bedeutet, eigentlich vertraue ich Gott. Aber, vielleicht sollte ich mich doch noch ein bisschen auf die Wissenschaft verlassen. Weil, die haben ja auch und so weiter. Wissenschaft ist nicht falsch. Aber die Wissenschaft darf nicht mein letzter Schluss sein. Und sie darf auch nicht auf der gleichen Ebene sein wie Gott. Und wenn Abraham gesagt hätte, ich vertraute der Wissenschaft, die ich soweit kenne, nämlich, dass eine 90-jährige Frau kein Kind kriegen kann, vor allem wenn sie vorher als unfruchtbar gegolten hat, dann hätten wir heute kein Israel. Und wenn Maria gesagt hätte, nee, eine Jungfrau kann kein Kind kriegen, das entspricht nicht der Wissenschaft. Aber sie hat dem Wort Gottes geglaubt und hat gesagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Zacharias auf der anderen Seite, der war eben so, der hat aus zwiespältigem Herzen geredet. Der hat noch so gesagt, ja, wo soll ich das wissen und alles Mögliche. Und dann hat Gott ihm klar gemacht, vertrau mir einfach. Und das hat er ihm auf die Weise klar gemacht, dass Gabriel ihn stumm gemacht hat. Dass Zacharias keinen Zweifel mehr reden durfte. Warum konnte er aus zwiespältigem Herzen nicht reden? Und er hat erst, als Johannes geboren war und dann auch den Namen bekommen hat, hat er wieder reden können und hat dann aber auch tatsächlich nicht mehr zwiespältig geredet, sondern voll aus Glauben. Und das ist das, was wir auch machen sollen. Wir sollen nicht aus zwiespältigem Herzen reden, sondern wir sollen das Wort Gottes komplett in uns aufnehmen, dass wir nur noch das reden. Also im Einklang mit diesem Wort. Vers 4 sind wir jetzt. Der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei. Und die Zunge aller, die da hoffärtig redet. Also Heuchelei, habe ich schon gesagt, ist sozusagen Maske tragen, vorzugeben, was nicht ist. Und die Zunge, die hoffärtig redet, die sagt, also eine Zunge, die anders was vorgibt. Also der Mensch maßt sich etwas an, wenn er hoffärtig redet. Und dann sagt er nämlich, also die Zunge, die da sagen, oder die Menschen, die da sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt zu reden, wer ist unser Herr? Und da kommt auch nochmal wieder ein Aspekt drin vor, der eigentlich im Glauben gilt, nämlich, dass das, was ich mit meiner Zunge sage, dass das tatsächlich auch was bringt. Leben und Tod ist in der Macht der Zunge, sagt es in den Sprüchen. Und in Jakobus' Brief wird uns ganz klar gesagt, wie gefährlich die Zunge ist. Und darum eben, durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt zu reden. Also der erste Teil auf alle Fälle, die Zunge ist mächtig. Das, was ich über jemand anderen sage, das hat Gewalt. Und je mehr ich das sage, desto mehr glauben das die Leute um mich herum, vor allem wenn sie mir schon vorher Vertrauen geschenkt haben. Und auf einmal kann ich einen Menschen komplett niedermachen, nur dadurch, dass ich rede. Nur dadurch, dass ich ihm bestimmte Namen gebe. Am besten eben Worte, die in unserer Gesellschaft nicht gut gesehen sind. Und dadurch kann ich den anderen komplett fertig machen. Unsere Zunge ist mächtig. Durch unsere Zunge sind wir mächtig. Und uns gebührt zu reden. Ja, wir dürfen ja reden. Wir haben ja auch Redefreiheit. Aber dann vor allem dieses zu sagen, wer ist unser Herr? Wer will uns vorschreiben, was wir zu reden haben? Und dann zu sagen, ja, Gott ist der Herr. Gott ist derjenige, der mir vorschreibt, was ich zu reden habe. Nicht, weil ich irgendwie so toll wäre, darf ich reden, sondern weil Gott mich dazu berufen hat. Und er schreibt mir vor, rede nichts anderes, als was meinem Wort entspricht. Dann muss er mich auch nicht richten. Dann rede ich nicht hoffärtig. Und dann darf ich tatsächlich auch merken, ja, dann haben meine Worte Macht, und zwar Macht, Leben zu schaffen. Nicht Macht zu verfluchen, sondern Macht, Leben zu schaffen. Vers 6, weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Das ist das Schöne. Beim letzten Mal haben wir aufgehört mitten in Psalm 10 und haben angefangen mit dem Steh auf, oh Herr. Jetzt diesmal. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir heute nicht diesen Bogen gehabt. Das finde ich doch sehr nett, wie sich diese Sachen manchmal dann doch wieder, wie sie hier begeben. Also, Gott sagt, weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen. Nicht mal, dass sie aufschreien nach Gott, sondern einfach, weil sie seufzen. Gott versteht schon die Seufzer des Herzens. Und was macht er deswegen? Darum will ich aufstehen und will Hilfe schaffen, dem, der sich danach sehnt. Gott ist es, der uns die Hilfe schafft. Gott ist derjenige, der Hilfe bringt in diese Welt. Und wie bringt er diese Hilfe? Durch sich selber, durch seinen Sohn. Denn Jesus selber bedeutet ja, der Herr hilft, der Herr rettet, der Herr macht heil. Das ist das, was Gott sagt, weil er nämlich sieht, wie wir elend und arm waren, wie wir die Gewalt durch den Teufel gelitten haben, wie wir in unserer Armut, in der Sünde geseufzt haben, weil wir geistig komplett nichts mehr hatten. Darum hat er gesagt, will ich aufstehen. Er ist in diese Welt gekommen und hat dem Teufel die Macht genommen und dem Tod auch und alles Mögliche, um uns die Hilfe zu geben. Und zwar wem? Dem, der sich danach sehnt. Eigentlich sehnt sich jeder Mensch in irgendeiner gewissen Weise danach. Bloß ganz oft sagen wir, alles, bloß nicht Jesus. Sogar Christen können das. Dass ich sage, ja, ich weiß, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und auferstanden, aber bei dem Problem, da kann mir Jesus nicht helfen. Und dann bin ich genau auf derselben Spur für die anderen auch, dass ich sage, alles nur nicht Jesus. Weil ich meine, dass ich dann alles viel, viel besser hinbekäme. Tue ich aber nicht. Und dann muss mir Jesus immer wieder zeigen, doch, du brauchst meine Hilfe. Und weil du dich danach sehnst, will ich dir die Hilfe schaffen. Und eigentlich habe ich sie darüber geschaffen, durch das Kreuz. Und jetzt komm zu mir, guck in die Bibel und sieh nach, wie dein Problem durch das Kreuz gelöst wird. Und dann wird es genial. Dann heißt es, die Worte des Herrn sind lauter Silber im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Lauteres Silber, oder Silber ist erstmal für die Erlösung gemeint. Das heißt, es spricht hier vor allem vom Wort vom Kreuz, weil das Kreuz, Wort vom Kreuz unsere Erlösung ist. Silber ist das, womit man bezahlt, womit ich für mein Problem sozusagen beseitigen kann. Ja, Problem ist irgendwie da und dann komme ich mit dem Geld an, was die Politik ja heute auch denkt, wenn ich nur genug Geld auf das Problem werfe, dann ist es weg. Ich muss das richtige Geld werfen, nämlich Gottes Währung. Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber. Das heißt also komplett rein. Im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Beim Silber und Gold läutern ist ja das, man hat den Tiegel, schmilzt es und dann treten die Verunreinigungen nach oben. Man schöpft die Verunreinigungen ab. Und wenn das Ganze hier 7-mal gemacht wird, dann heißt es, es wird immer nochmal gemacht. Dass dann wirklich auch alle Verunreinigungen weg sind. Und 7 ist in der Bibel die Zahl für die Vollkommenheit, das heißt also, Gottes Wort ist so vollkommen, es ist so rein, dass es mir die vollkommene Erlösung schaffen kann. Wann kann es mir das schaffen? Wenn ich Gottes Wort für mich in Anspruch nehme. Wenn ich das Wort vom Kreuz tatsächlich für mich nehme, auch wenn es so bescheuert ist, wie für die Witwe in Zarpath, der Elia gesagt hat, back von dem letzten Brot und Öl und Mehl, das du hast, erst mir einen Kuchen und dann für dich und deinen Sohn und du wirst die gesamte Zeit gut versorgt sein. Und das hat die Witwe gemacht, obwohl das eigentlich so bescheuert war. Aber sie hat Gottes Wort für bare Münze genommen und hat es bemerkt, ja, es ist das Wort für meine Erlösung und es hat mir geholfen, durch die gesamte Zeit hindurch. Du, Herr, wolltest sie bewahren. Wer sind sie? Wahrscheinlich die Worte Gottes. Und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Welches Geschlecht? Die Heuchler und Co. Denn Frevler gehen allenthalben einher, wo Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern. Also die Frevler, wieder die Gottlosen, diejenigen, die sagen, ich will mit Gott nichts am Hut haben, die gehen überall durch die Welt. Die kommen einem überall über den Weg, dass man immer wieder bemerken muss, ja, da sind sie. Und vor allem da, wo Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern. Dass man merken muss, da, wo Leute sich nicht gut verhalten, da ist Gemeinheit. Und da sind die Frevler. Das sind diejenigen, die sagen, ich will mit Gott nichts am Hut haben. Und das sind diejenigen, bei denen dann ganz klar ist, bitte behüte uns davor. Behüte uns vor dem Bösen. Das Wort vor dem Bösen ist im Griechischen nicht klar, ob es gesächtlich ist oder männlich. Entweder ist der Böse oder das Böse. Ich habe es immer mit das Böse verstanden, bis dann jemand gesagt hat, das könnte das andere sein. Ah ja, doch, passt auch. Würde hier passen. Gott soll uns behüten vor diesem bösen Geschlecht. Und wie soll er das tun? Das ist seine Sache. Also es gibt ganz viele Varianten, die mir auch einfielen. Aber im Endeffekt, Gott soll mich auf die Weise behüten, wie er es am besten findet. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du aufstehst für uns Arme und Elende und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du es alles gut machst und meinst. Wir vertrauen dir, dass du es alles zum guten Ziel bringst und dass wir durch dein Wort vom Kreuz erlöst sind. Dass dein Wort uns in allen Situationen zeigt, was wir zu tun haben, wie wir es anwenden sollen. Und dass dann unser Problem tatsächlich gelöst ist, weil du uns erlöst hast. Amen.